MDR Sachsen. Das Wort zum Sonntag.
Was ist die wohl häufigste Antwort, wenn Sie jemanden fragen, was ihm zum Thema Zeit einfiele? Ich habe keine. Der englische Dichter George Orwell bringt es auf den Punkt. Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. Orwell schrieb in der Zeit der Industrialisierung, der großen Eisenbahnen, Dampfschiffe und Fabriken. Es gab auch noch Pferdefuhrwerke und Dreschflegel, aber diese Zeiten sind weitergegangen. Die digitale Revolution unserer Tage hat mit all ihren Möglichkeiten noch viel weiter zur Zeitersparnis und damit auch zur Beschleunigung und zur Zeitnot beigetragen. Ja, es ist ein Teufelskreis. Die gesparte Zeit wird sofort wieder besetzt und alles wird schneller und hektischer. Aber Hand aufs Herz, was ist das eigentlich? Zeit. Hier wird's schwierig. Das Universum, so heißt es, beginnt mit dem Urknall. Und damit beginnt auch die Zeit.
Aber was war vor dem Urknall und davor und davor? Mit unserem Denken kommen wir rückwärts nicht weiter und vorwärts. Zumindest haben wir mit dem Wort Ewigkeit einen Begriff, der beschreibt, dass etwas nach vorn und hinten unendlich dauert. Geht es immer weiter? Gibt es die Ewigkeit? Also etwas, das nie aufhört? Und sollte das Sternensystem in x Milliarden Jahren aufhören zu existieren? Was kommt danach, wenn wir ehrlich sind, übersteigt auch das unsere Vorstellungskraft?
Schon sehr früh haben die Menschen begonnen, die Zeit einzuteilen. Es war wichtig, die Zeiten des Blühens, Wachsens, Erntens und Vergehens zu verstehen. Sie kehren immer wieder, wie auch die Mondphasen, die verschiedenen Konstellationen der Sterne, die langen und die kurzen Nächte. Die Jäger beobachteten die Wanderung und den Winterschlaf der Tiere. Die Bauern mussten die richtigen Zeiten für Aussaat und Ernte kennen. Stonehenge, die Himmelsscheibe von Nebra, die Ringheiligtümer, sie alle waren Hilfsmittel, anhand der Sterne zu erkennen, welche Zeit gerade herrscht. Auch in der Schöpfungsgeschichte der Bibel haben Menschen versucht zu ergründen, wie die Zeit in die Welt kommt. Und hier kommt Gott ins Spiel. Weil er schon ewig da war? Vielleicht.
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Am vierten Tag sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hinleuchten. So geschah es.
Der Gedanke der jüdischen Verfasser der Bibel ist radikal und provokant. Während die sie umgebenden Kulturen, die Babylonier, die Ägypter, die Griechen, die Römer, die Sterne und vor allem die Sonne als Götter bezeichnen, sind es für die Juden nur Lichter am Himmel. Klar, sie kennen nur einen Gott. Und dieser hat die Lichter angebracht und damit eine geniale Uhr konstruiert. Die biblische Geschichte von der Entstehung der Welt führt direkt zur Frage, was ist Zeit? Der Schöpfungsbericht stellt dem Chaos die ordnende Kraft der Schöpfungstage gegenüber. Dabei ist dem Autor auch der Rhythmus wichtig, der zwischen Arbeit und Ruhe herrschen soll. Am Schluss seiner großartigen Erzählung macht er das ein für alle Mal deutlich.
Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte. Und er ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die er geschaffen hatte.
Leben, das wissen die Autoren der Bibel, findet im Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe statt. Und der verordnete Ruhetag wird hier zum göttlichen Prinzip, damit sich der Mensch entfalten und gestalten kann, ohne krank zu werden. Die Idee der Sieben-Tage-Woche ist einige tausend Jahre alt und kommt aus Babylon. Diese sieben Tage benannten die alten Babylonier ganz einfach nach den sieben Sternen unseres Sternensystems, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Sie glaubten nämlich, dass die Sterne Götter seien. Die Juden glaubten das zwar nicht, aber auch sie waren von der Sieben-Tage-Woche begeistert.
Mit der Sieben-Tage-Woche wird die Zeit strukturiert. Sie läuft nicht einfach so weiter. Sieben Tage ist einer der Schlüssel. Die Menschen begannen, Kalender zu entwickeln. Die ältesten, die wir kennen, entstanden in Ägypten und Mesopotamien, berechnet durch die Lichter am Himmel. Die Umlaufzeiten von Sonne oder Mond und Erde bestimmen die Länge der Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Dabei entstanden die zwei wichtigsten Kalendertypen, der Sonnenkalender und der Mondkalender. Die Juden und Muslime nehmen den Mond, die Römer und die Christen nehmen die Sonne und gestalten danach ihre Kalender und ihre Zeitrechnung. Und, so die Bibel, Gott hat diesen Zeitmesser direkt über uns am Himmel konstruiert.
Zeit braucht den Segen Gottes. Der siebte Tag wird so zur Rückbesinnung des Geschöpfes Mensch auf seinen Schöpfer Gott. Und so wird das Leben des Menschen in einen größeren Zusammenhang eingeordnet, bekommt Ziel und Sinn. Denn Gottes Kalender währt ewig und die Menschen sind in diesem Denken Teil sogar der Ewigkeit. Für die Juden und später die Christen wird der Sabbat bzw. der Sonntag als Ruhetag verpflichtend. Gott ist es wichtig, dass Menschen zur Ruhe kommen können, um neue Kraft zu schöpfen. Der Mensch im Alten Testament begreift dabei seine Zeit als von Gott geschenkt. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand, so steht es im Psalm 31. Deshalb kann er auch unterschiedliche Lebensphasen und Situationen aus Gottes Hand nehmen. Der berühmteste Text dazu findet sich im Buch Kohelet.
Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz, eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
Hand aufs Herz, empfinden wir Zeit heute so, wie sie der Schreiber des Buches Qohelet empfunden hat? Ich glaube nicht. Eigentlich regt dieser schöne Text mich nicht nur an, sondern auch auf. Und dabei wird deutlich, ich bin ein Mensch der Moderne, nicht der Zeit des Alten Testaments. Eine Reihe der im Buch Qohelet geschilderten Zeiten möchte ich einfach nicht haben. Und ich weigere mich zu glauben, dass Gott es ist, der uns unterschiedslos all diese Zeiten beschert. Eine Zeit des Krieges, des Niederreißens, eine Zeit des Hassens und des Steinewerfens. Sind solche Zeiten nicht nach heutigem Denken auch ein Ergebnis menschlichen Handelns? Wir würden heute eher von einem Gott sprechen, der in seiner Ohnmacht manches idiotische Tun von uns Menschen durch alle Zeiten hindurch ertragen muss. Als Konsequenz daraus, dass er uns die Freiheit gegeben hat. Selber schuld, lieber Gott, so denken wir vielleicht. Aber denkt so der Mensch des Altertums? Vielleicht war es ja für ihn ein Trost, dass Gott irgendwie hinter allem steckt. Vielleicht. Aber ich glaube das nicht. Ein paar Zeilen später spricht das Buch Qohelet nämlich Klartext.
Alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts hinzufügen und nichts abschneiden. Und Gott hat bewirkt, dass die Menschen ihn fürchten. Das klingt irgendwie nach alles egal. Gott hat es ja in seiner Hand. Und fürchten ist heute auch nicht wirklich ein populärer Gedanke. Aber so ist es gemeint. Anders formuliert könnte es heißen, die Zeit ist ein Geschenk an uns Menschen aus Gottes Händen. Behandeln wir sie kostbar und gehen wir behutsam und dankbar mit diesem Geschenk um.
Fürchten hat ja nichts mit Angst zu tun. Es hat eher die Bedeutung von beachten. Es ist das Kleingedruckte, das erklärt, wie wir Menschen unsere Zeit gestalten sollen. Wer sein Leben und seine Lebenszeit aus Gottes Hand nehmen kann, für den ist nicht alles kühler, unberechenbarer Zufall. Er oder sie ist selbst verantwortlich für die Gestaltung der Zeit. So gesehen ist Gottesfurcht ein sehr aktives Wort. Ein ebenso starkes biblisches Bild ist, wir Menschen sind Gottes Ebenbild. Salopp gesagt, auch uns wird zugetraut, unsere Zeit zu gestalten. Wir sind nicht nur hineingeworfen, im Gegenteil. Und da wird Zeit menschlich und göttlich zugleich, wenn man es denn glauben mag.
Der Blick auf die Zukunft, auf Gottes Ewigkeit, rückt die Perspektive auf meine Zeit und mein Leben gerade. Ich muss nicht alles in diese 70, 80 Jahre pressen, die mir hier auf der Erde vergönnt sind. Ich habe eine Ewigkeit lang Zeit, das Leben zu ergreifen. Das kann mich gelassen machen. Das heißt, ich muss nicht horten und krampfhaft festhalten. Ich darf sie verschenken an mich, an andere und, so die Bibel, nicht zuletzt an den, der sie mir geschenkt hat, an Gott.
Das kann auch bedeuten, dass ich Zeit bewusst verschwende. Dass ich meine Zeit auch für Dinge nutze, die auf den ersten Blick nicht sonderlich produktiv scheinen. Zum Beispiel eine Postkarte zu schreiben statt einer E-Mail. Oder auf dem Weg nach Hause bewusst einen Umweg zu nehmen, um die Welt mit neuen Augen zu sehen. Oder mich für Menschen einsetzen, die mir auf den ersten Blick nichts zurückgeben können. Zum Beispiel, indem ich Menschen im Seniorenheim besuche, Flüchtlingen Sprachunterricht gebe oder benachteiligten Kindern bei den Hausaufgaben helfe. Denn ich weiß, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass alles, was ich tue, für mein Leben und das Werden der Welt wichtig ist. Und für die Verfasser der Bibel ist das, was ich tue, zeitlos. Es reicht über den Tod hinaus, hinein in die Ewigkeit.
Zum Sonntag hörten Sie hier bei MDR Sachsen Guido Erbrich, Senderbeauftragter der katholischen Kirche beim MDR. MDR Kultur überträgt ab 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst anlässlich der Internationalen Telemann-Tage in Magdeburg.